Wir sind wieder bei unserem Betrachten des prophetischen Autorität. So wie sage ich heute schon, 2. Buch König, Kapitel 6. Wieder ein wichtiger Aspekt, den wir zwar schon in den vergangenen Wochen etwas angeschnitten hatten, aber heute wird es so richtig explizit deutlich. Autorität im prophetischen Dienst, zu dem wir im Neuen Testament oder durch das Neue Testament, durch Christus in uns, alle berufen. 1. 14. 2. Buch der Könige, Kapitel 6. Ab Vers 24. Und es geschah danach, also nach einer Zeit, wo es keine Überfälle von den Syrern gab, hat man im folgenden Vers gelesen, und die Streifscharen der Syrer kamen seitdem nicht mehr in das Land Israel. Das heißt also, diese Verheerungszüge hatten aufgehört, aber es kam dann zu einer regelrechten Heereszug, zu einem Kriegszug. Also der Unterschied zwischen 2014 bis 21 in der Ukraine, in der Ostukraine, da gab es immer diese Übergriffe und dann kam es zum richtigen militärischen Sonderoperation. Heißt das dann hier bei uns? Das sind so ungefähr diese Unterschiede zwischen diesen Scharmützeln und einer wirklichen militärischen Auseinandersetzung. Und hier haben wir diesen zweiten Aspekt ab Vers 24. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Syrien, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Das gab für manche syrische Soldaten ein Wiedererkennen. Die waren ja dort gerade gefangen genommen worden, vorher weg. Und Naaman war auch schon zweimal da. Vorher einmal, um Heilung zu suchen, jetzt wieder in einer ganz anderen Funktion. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf 80 Schekel Silber und ein Viertel Kartoffeln ist 5 Schekel Silberwerfer. Also ein Viertel Kartoffeln ist ein Liter. Warum ist Taubenmist noch wertvoll?
Feuer.
Ich glaube nicht. In der Hoffnung, dass man da zwischen ein paar Körner findet. Noch ein paar Körner, ein paar unverdauliche Körner findet. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer umherging, da schrie eine Frau zu ihm und sprach: Hilf, mein Herr König! Aber er sprach: Hilf dir der Herr nicht, woher sollte ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kälte? Also, von der Tenne heißt Getreide, von der Kälte heißt Most oder Wein. Klar, bei solchen Stadtbelagerungen ist irgendwann alles aufgeklärt. Ich sage es mal gleich als Tipp. Es gibt ja so eine ganz heftige Versuchung unter meistens sehr ernsten Gläubigen. Die sagen, ja, es ist ja in der Bibel die Trübsalzeit geschrieben, 3,5 Jahre. Wir müssen uns Vorräte eintun, damit wir diese Zeit überstehen. Ich halte wenig für so sinnlos wie solche Ideen. So wenig wie Städte solche langen Belagerungszeiten durchgehalten haben, wird man diese Zeit dadurch überstehen, dass man zu Hause irgendwelche Nahrungsmittel oder was hortet. Dann braucht es etwas anderes. Und der König sprach zu ihr: Was hast du? Und sie sprach: Diese Frau da hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen, und meinen Sohn wollen wir morgen essen. Und so kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Und ich sprach sie am nächsten Tag, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer umherging und das Volk sah, und sie, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Und er sprach, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elias saß, des Sohnes Schaphats heute auf ihm lag. Das ist Politik. Politiker handeln. Also bis heute nicht wissen. Er war nach damaliger Regelung als König gleichzeitig der oberste Richter. Heute hat man das offiziell getrennt. Da gibt es einen Präsidenten und da gibt es auch einen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Aber die arbeiten ungefähr genauso zusammen, wie damals das in einer Person vereint gewesen war. Theoretisch ist das getrennt und einer soll den anderen korrigieren. Aber wir sehen in Notsituationen, kann der eine das nicht mehr unterscheiden, wie der andere handelt. Der König ist in dieser Position als Chef für sein Volk und als letztendlicher Entscheider durch die äußeren Umstände gebunden. Was sollte er hier recht sprechen? Soll sagen, ja, gib den Sohn raus und lass mir meinen Löffel davon übrig? Es war ein Vertrag. Gib deinen Sohn den Essen heute und dann kriegst du für morgen meinen. Das ist juristisch gesehen, ist das ein möglicher Vertrag, bindend. Tja, dann hat der Mutterreflex dann noch über den Hunger besiegt. Bei einer von beiden. Bei der anderen nicht. Da hat der Hunger über den Mutterreflex besiegt. Warum? Warum?
Na, diese Hoffnungslosigkeit, dass überhaupt irgendeiner hier überlebt.
Ja. Ganz klar. Sie wissen, Sie sind an so einen Punkt gekommen, ohne zu essen sterben sowieso alle. Ja. Mütter und Kinder. Ja. Es sind ja Berichte, nicht nur aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Leningrad, gab es diese Art Kannibalismus. In der Belagerung der Stadt, in diesem Hungerwinter, die deutsche Armee hatte das, die Stadt eingekreist bis auf den Ladoga-See, der war im Winter dann passierbar, dann gab es eine kleine Entlastung. Dort wurden Leichen gegessen, zuerst, also die Gefrorenen, das ist also sehr klar bezeugt. Da sind also sehr unterschiedliche Dinge vorgekommen. Unter anderem hat man auch die Armeeküche beschuldigt, dass die sich an der Verpflegung der Soldaten vergriffen haben. Und das ist eine Geschichte, die haben wir in der Schule zu lesen gehabt. Dass einer dieser Köche beschuldigt wurde und dann gab es ein Vorkochen. Die Reduktion des Fleisches beim Kochen oder Braten wurde dort ausgemessen. Und damit hat er sein Leben gerettet, sonst hätte man ihn umgebracht. Also solche Situationen, würde ich damit sagen, wo Menschen absolut am Rande des Menschlichen landen, gab es nicht nur dann. Gibt es auch heute. Und es geht da, das kann bis dahin gehen, dass man die eigenen Kinder opfert. Und das ist die Situation gewesen. Und die Frau schämt sich nicht, sondern sie fordert ihr Recht ein. Wie verzweifelt das denn? Das, was wir vorhin gehört haben im Sudan oder Nigeria, das hat solche Dimensionen. Auf der Welt laufen solche Dinge. Und es würde mich nicht wundern, wenn es im Gazastreifen in den vergangenen Monaten nicht zu ähnlichen Aktionen gekommen ist. Weil diese Aushungerung der Bevölkerung. Was ist das erste Auffällige an diesem Text?
Auffällig finde ich, ist, dass sie sogar die Frau irgendwie mitgebracht hat. Die war mit dabei.
Ja.
Dass die sich dieser Sache da auch dann noch stellt.
Für mich ist das Auffälligste, die Bibel sagt kein Wort der Rüge dazu. Es wird nüchtern berichtet. Es wird einfach festgestellt, es ist so gewesen. Keine Verurteilung. Wenn uns gesagt, es richtet nicht, dann heißt das, und da bitte ich wirklich darum, das mal zu beachten, auch von diesem heutigen Schriftwort her. Es gibt Situationen, die können wir uns Gott sei Dank nicht mal vorstellen. Aber die passieren. Und es ist klug, wenn wir uns des Urteils enthalten. Der Prophet sagt kein Wort dazu. Es ist passiert. Der König sagt was dazu. Er hört diese Geschichte und er reagiert auf den ersten Blick vorbildlich. Inwiefern?
Dass er seine Kleider zerreißt und darunter sogar Sacktuch trägt.
Es sind zwei Dinge. Kein Wort der Verurteilung gegen eine dieser beiden Frauen. Sondern öffentliche Demütigung. Die Kleiderzeit, das ist sowohl Trauer als auch Wehrlosigkeit, Entblößung mit Unterwäsche. Und der Mann hat keine Unterwäsche getragen. Sacktuch, das war wirklich Fußkleider. Kennen wir alles nicht mehr. Hat man noch in katholischen Gegenden gehabt, in der Zeit meiner Vorfahren. Da hat man ein Büßergewand getragen. Jeder von euch sehen, derjenige trauert. In meiner Kindheit war das noch so, Frauen, die ihren Partner verloren hatten, die sind von da an schwarz gegangen. Trauerzeit. Offiziell mindestens ein Jahr. Und viele haben das bis zu ihrem Lebensende nicht mehr erlebt. Jeder konnte sehen. Trauer. Sagt du. Asche. Nichts mehr von Schönheit. Der König trägt unter seiner Sache. Unter seiner Kleidung sagt du, was heißt das? Bitte? Worauf?
Angezogen hat. Man muss ja wissen, dass du das.
Na?
Also ich will nicht sagen, dass er qua Amt in einer gewissen Position sein muss, etwas repräsentieren, und dass dieses Sacktuch seine innere Haltung, seine Betroffenheit dokumentiert. Also zwei.
Also eigentlich denke ich, Sacktuch ist wirklich ein Zeichen der Unklar und Grenze vor Gott. Weil es war in Linie gewesen, was wir, die haben Sacktuch getragen. Also das beeindruckt mich ja.
Wir müssen bedenken, es ist ein König, von dem es heißt, der Böse, der Böse war der auch das, ja. Der direkte Nachkommen nach.
Ich glaube sogar, dass dieser König diese Schwere, diese Last des Volkes einfach unter seiner Amtskleidung vielleicht trägt. Das ist nicht sichtbar, weil
ich sag's nochmal. Wir haben hier ein Beispiel für politisches Handeln, was sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Es gibt Leute, die ihr Amt nach außen kehren und im Innersten leiden an der Last des Amtes. Gott sei Dank. Aber das führt nicht zum gerechten, nicht automatisch zum gerechten Verhalten. Guck mal, zu welchem Schluss dieser Mann kommt. Welche verrückte Schlussfolgerung er in dieser Situation zieht. Er schwört, wenn ich heute den Kopf auf Elisa lasse. Dann sagt man sich, wie passt das zusammen? Wie ist ein, der in Sack und Asche geht, der sich noch nicht mal öffentlich versucht, vor Gott zu demütigen und der hier den Namen Gottes anruft, bin ich an Gottes Stelle? Das war ja sein erster Spruch. Wenn er dir nicht hilft, was soll ich dir machen? Er sieht also, dass das, was passiert, oder er nimmt das wahr als ein Gericht Gottes und kommt trotzdem zu so einer verrückten Idee, da muss ich dann den Mann Gottes wenigstens schlachten. Wenn der das hier nicht abgewiesen hat. Und da gehe ich von aus, dass er sich an die Geschichte seiner Vorväter erinnert. Dass er sich sagt, es war ja auch zur Zeit Ahabs, meines Vaters, eine Hungersnot, aber Elia hat ja wenigstens nach 3,5 Jahren eine Lösung geschaffen. Und hier der Prophet, der mir vorneweg immer gesagt hat, wo die Syrer einfallen, der hat mich jetzt im Stich gelassen und macht nichts. Erinnert euch, das hatten wir letzten Sonntag, gerade im selben Kapitel gewesen. Der Prophet hatte vorher immer den König gewarnt und gesagt, die Syrer planen, diese oder jene Stadt anzugreifen. Und jetzt hat er mich, oder hat er uns im Stich gelassen. Also wenden wir uns gegen ihn. Das sollte uns zu denken geben, dass wir unsere Hoffnung nicht auf die Machthaber dieser Welt setzen. Das ist wirklich wichtig. Und da ist interessant zu wissen, wie der Prophet handelt. Wie gesagt, wir können ja nicht immer jede Situation auf alles übertragen. Aber ich bin sicher, das, was uns hier gesagt wird, ist ein wichtiges Indiz oder eine Handlungsempfehlung, die wir zumindest bedenken sollen. Und Elisa saß in seinem Haus. Erinnert euch? Ist ja sonst rumgezogen. Gilgal, Dothan, verschiedene Stellen. In Samaria, aber auch immer wieder. Er saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Interessant.
Also nicht die Prophetenjünger, sondern jetzt hier die Ältesten.
Hier nicht die Prophetenjünger. Hier waren es die, ich nenne das mal Kommunalpolitiker. Oder vielleicht auch Landesfürsten. Also wenn man das auf heute übertrifft. Und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor der Bote zu ihm kam, sprach er aber zu den Ältesten. Das ist jetzt Elisa. Habt ihr gesehen, dass dieser Mörder so hergesandt hat, um mir den Kopf wegzunehmen? Gebt acht, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und dreht ihn mit der Tür weg. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm. Noch redet er mit ihm, siehe, da kam der Bote zu ihm herab und er sprach, siehe, dieses Unglück ist von dem Herrn. Was soll ich noch auf den Herrn haben? Dieses Er wird angenommen, ist dann der König gemeint. Was lernen wir daraus?
Muss ich nicht wie so ein Lamm zur Schlachtung gehen?
Richtig. Das sind wirklich wichtig. Auch als gottesfürchtige Leute haben wir uns die Irrse von Entscheidungsträgern nicht schutzlos auszuüben. Ich bin fasziniert von diesem Algorithmus. Zwei Dinge sind hier deutlich. Habt ihr gesehen? Wisst ihr, was das heißt? Gott hat ihnen gezeigt, was passiert. Das ist eine Vision, das war kein Traum. Gott zeigt ihnen, was passiert. Kennen wir das? Wenn wir lesen im Hebräerbrief, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten geredet hat, hat er Ende der Tage zu uns gerichtet und so. Ehemals und in vielerlei Weise. Rechnen wir damit, dass Gott ganz unterschiedlich mit uns reden kann? Durch Träume, durch Visionen, durch sein Wort, durch andere Menschen, durch prophetische Impulse. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bitte, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, dann ist das eines der wichtigsten Aufgaben, zu lernen, die Stimme Gottes zu hören. Das ist unterschiedlich. Und es, ich zumindest habe Menschen gebraucht, die schon Erfahrung damit hatten, die mich unterwiesen haben. Einer meiner, ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, da war das Wort Gottes das Wichtigste. Das Wort Gottes, das ist das A und O. Und ich habe an dem Abend meiner Lebensübergabe gesagt, Jesus, wenn du mit mir redest, bitte rede zu mir durch dein Wort, damit ich nicht verführt werde. Und von diesem Moment an, wirklich, ich habe tausendmal Bibelverse erinnert. Und zwar, das wichtigste Instrument, was ich damals gekriegt habe, das war ein Geschenk von anderen jungen Christen aus dem Westen, war eine Konkordanz. Weil ich hatte natürlich die Bibel nicht vollständig im Kopf. Aber ich hatte sie meine ganze Kindheit über immer wieder vorgelesen gekriegt, selber gelesen. Ich war Lektor bei uns in der Gemeinde, da habe ich also immer die Texte, über die gesprochen wurde, vorlesen dürfen. Hatte ich mich drum gedrängelt, habe ich meinem Onkel abgenommen, sobald ich 12 Jahre alt war. Bis zu meinem 20. habe ich das jede Woche mehrmals gehabt und dadurch alleine die Bibel immer wieder gesprochen. Ich habe erst viel später verstanden, was für ein Schatz mir damit zugeordnet würde. Und das gebe ich als Tipp mit. Wenn ihr die Bibel lest, lest die stimmhaft. Also nicht nur mit den Augen, sondern sprecht das, was ihr lest. Muss man nicht laut machen, darf man, aber flüstert das wenigstens. Dort wird euer Geist beteiligt. Und dann hat mir ein Mann Gottes, ein paar Jahre später, gesagt, Frank, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ich hatte nie in unserer Gemeinde so eine Wortkombination zu hören. Das war einfach. Der Heilige Geist ist eben heilig. Dass man das mit einem profanen Wort wie Gentleman verbinden könnte, das war mir neu. Was hat mir geholfen? Er hat gesagt, wenn ihr redet, es ist immer leise. Er wird dich nie anbrüllen oder dich zu irgendwas drängen. Er wartet, bis du bereit bist zu gehorchen. Das hat mein Denken verändert. Nämlich sorgfältig darauf zu achten. Das Wort nicht übertönen zu lassen durch meine Verbesserungsvorschläge. Das hatte ich zwanghaft viel lange Zeit. Das gebe ich heute weiter. Das Reden des Geistes Gottes ist leise. Achtet auf diese leise Stimme. Wartet nicht, dass das in eure Herzen brüllt. Der Teufel ist ein brüllender Löwe, der sucht wen verschieden. Der brüllt euch auch manchmal Verdammnis an. Du taugst nicht, du hast gesündigt. Aber dir wird nichts. Das ist die Stimme des Gottes. Niemals die des Heiligen Geistes. Manche kennen die Geschichte. Hier in diesem Haus habe ich dann erlebt, dass Gott ganz anders reden kann. Wir hatten vor Jahren hier eine Bewohnerin. Ich komme ins Haus und sie war irritiert und sagt, Frank, ich glaube, Gott hat zu mir geredet, aber was heißt, was jetzt die Stelle nicht, PS 69,17. Ich habe gesagt, guck mal, Psalm 69, Vers 17, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ist. Hat sie ihre Bibel gesucht? Hat gefragt, das ist ja die Antwort, ich hatte gebetet. Ah, ich habe gedacht, was ist das denn? Gott hat nie so zu mir geredet. Eine Woche später kam das nächste, wieder genauso. Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn Gott wieder so zu dir redet, guck mal, vorne in deiner Bibel gibt es ein Inhaltsverzeichnis, da brauchst du einfach nur diese Stelle nachschlagen. Dann habe ich gesagt, wieso redet Gott so komisch zu dir? Dann ist mir das bewusst geworden. Warum hat Gott nie so zu mir geredet? Weil ich von Kind an die Heiligen Schriften kannte. Er konnte mich direkt an den Text erinnern. Sie war so nicht aufgewachsen. Er hat dir die Schriftstelle gezeigt. Nur gucken, ja, nur hören, lesen, ernst nehmen. Das ist eine der Möglichkeiten. Und das finden wir hier bei dem Propheten. Und er fragt die anderen, habt ihr gesehen, dass dieser Mörder-Sohn hergesandt hat, um mir den Kopf wegzulassen? Da war der Bote noch nicht mal da. Und ich höre schon die Schritte seines Herrn hinter ihm. Da war er noch in der Stadt unterwegs. Sind wir Leute, die so sensibel sind, dass wir, bevor etwas in der Realität erfahrbar wird, das schon wahrnehmen können? Wenn ja, dann haben wir einen prophetischen Geist.
Also manchmal hatte ich das wirklich schon.
Ja.
Auf eine Ecke sehen. Da war kurz mal ein Impuls zwischen einer Mitarbeiterin und mir, wo Gott sagt, das ist eine viel größere Sache, als wie du jetzt glaubst oder denkst. Ja.
Was mich fasziniert ist, dieser Mann mit diesem prophetischen Geist, mit dieser prophetischen Berufung, ist gleichzeitig ein nüchterner Mensch. Der weiß, was man in bestimmten Situationen macht. Wenn der Bote kommt, schließt die Tür zu und schiebt ihn nach draußen. Lass den nicht rein. Der hat keine Gebetsversammlung angerufen. Der hat nicht gesagt, lasst uns zum Herrn flehen, dass nicht von dieser gottlosen Planung passiert. Wünsche ich uns als zweites, dass wir neben dem hören und achten auf die Impulse Gottes unsere nüchterne Entscheidungsfähigkeit haben. Das muss ich sagen, findet sich selten. Vor allem diese Kombination. Es gibt Leute, die hören auf Gott und die schalten ihr eigenes Denken weg, aber es gibt andere, die sind aktiv und wissen eigentlich, was zu tun ist, aber sie nicht in der Lage, Gott zu machen. Und ich sage, das braucht Training. Hier, das ist nicht eine Sache, die am Anfang seines Dienstes steht. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das ist zu lernen im Laufe unseres Lebens und unseres Dienstes.
Ich muss gerade an dieses Beispiel denken, wo wir hier die Gebetsabend eigentlich zu Ende hatten und einen Kirchenasylanten geschützt haben.
Genau.
Und dann kam die Polizei erstmal zu 12, haben die Tür zugedrückt. Dann kam sie
zu zweit.
Zuerst zu zweit,
genau.
Dann zu 12 und dann, keine Ahnung, 30 oder so.
Ja.
24.
Das sind Dinge, bei denen Gott uns trainiert. Auch nicht einfach Dinge so hinzunehmen. Und in diesem Moment, wo der Prophet wieder steht, wird der König wieder nüchtern. Versucht er nicht mehr, ihn dann erst recht zu ermorden, sondern dort wird etwas von seiner inneren Haltung deutlich. Er sagt, das Unglück ist von dem Herrn. Was soll ich noch auf ihn haben? Gleichzeitig ist diese Haltung eine der gefährlichsten überhaupt. Wisst ihr das? Das ist die Sprache des Unglaubens. Gott Gott hat es gemacht, also kann ich nichts dagegen machen. Brauche ich auch nicht von ihm etwas zu machen. Wisst ihr das? Das ist die Sprache der Gläubigen. Ich begegne dieser Sache leider häufig. Da sprach Elisa. So geht es direkt weiter im nächsten Kapitel. Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schickel wert sein und zwei Maß Gerste einen Schickel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Hand der König sich stützte, dem Mann Gottes, und sprach, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel macht, dann wird das wohl geschehen. Und er sprach, siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Was lernen wir davon? Wenn wir in einem prophetischen Dienst sind, ist der Wechsel von dem Hören Gottes und dem entsprechenden Handeln bis hin zum nächsten prophetischen Dienst ohne Blockade oder ohne, dass man da, ich sag's nochmal, ohne dass man da wieder vielleicht eine Gebetsversammlung oder irgendwelchen frommen Kram dazwischen schalten muss. Da ist der Mann, der eben das, was er gesehen hat, was gegen ihn geplant ist, abwehrt, denselben König ausgesetzt, als der dann wieder, sag ich mal, zur Besinnung kommt. Und er kämpft nicht gegen ihn, er redet nichts gegen ihn, sondern er redet das Wort Gottes. Und guck mal, diese Formulierung finde ich schon interessant. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Was bedeutet das? Genau. Jede Sache wird durch zwei Zeugen bestätigt. Der Prophet rief es als etwas Unumstößliches. Und? Weckt das Glauben? Gar nicht. Es weckt Hohn. Der Anführer, der Vertraute des Königs, der, ich sage mal, Anti-Naaman, ja, so wie Naaman derjenige war, auf den sich der König von Syrien gestützt hat, hatte auch der König von Israel sein Premierminister, würde man sagen, oder sein oberster Leibwache, oder wie man das heute sagen könnte, oder Verfassungsschutzpräsident, wahrscheinlich wäre das hier bei uns heute. Der setzt dem Wort Gottes, dem doppelten Wort Gottes, nur den Spott entgegen. Was bedeutet das für uns? Auch wenn wir unmittelbar das weitergeben, was Gott tun wird, müssen wir nicht damit rechnen, dass Leute das wollen. Ist es kein Zwang dahin? Kann man das abwehren? Aber der Prophet lässt das nicht einfach so dahinlaufen. Er sagt diesem Mann, und das ist die letzte Unterweisung für uns heute, du wirst es sehen, aber du wirst davon nicht essen. Hm. Welche Unterweisung ist das? Dass wir wachsam sein müssen über das, was er sagt. Wenn dieser dumme Mann wenigstens die Klappe gehalten hätte, wenn er seinen Zweifel in sich behalten hätte, hätte er am nächsten Tag selber davon gegessen. Aber weil er gegen das Wort Gottes Zweifel spricht, kostet ihn das Leben. Das ist ein wichtiger Punkt von dir. Achte darauf, also lass uns für uns selber darauf achten, achte darauf, wenn ihr mit jemandem arbeitet, wenn ihr jemanden korrigiert, wie derjenige mit dem Wort Gottes umgeht. Wenn er so verächtlich darüber redet, egal aus welcher Motivation er ist, Menschlich ist das durchaus verständlich. Aber er war lange genug in Israel, um zu wissen, dass Elisa kein Witzemacher war, kein Kabarettist, der irgendwelchen Blödsinn erzählt. Er wusste, dass er das Wort Gottes weitergibt. Und er sagt es in einer Form, wie jeder Jude verstanden hat, das ist total ernst. Hör das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit ist die Inflation zu Ende. Und er wagt es, dieses Wort dagegen zu setzen. Allerletzte Information. Aber diese beiden Absätze zusammenfinden. Was die letzte Information, die wir hier kriegen? Die Mutter, die ihr Kind versteckt hat, hat das dauerhaft beim Leben gehalten. Was lernen wir daraus? Ausharren, auch wo es keine Hoffnung gibt.